Das ist ungerecht. Klar, wenn mein Bruder damals das größere Stück Schokolade bekommen hat, war das aus damaliger Perspektive für mich ein riesiger Skandal. Heute sind es andere Themen, die mein Gerechtigkeitsgefühl herausfordern. Im heutigen Bibeltext geht es um Gerechtigkeit, aber auch um einiges mehr. Doch bevor ich ihn vorlese, möchte ich euch mit hinein ins Buch Jeremia nehmen. Aus diesem Buch stammt der Predigttext für heute. Jeremia ist Prophet und als solcher gibt er die Worte Gottes ans Volk weiter. Die Propheten, allerdings die immer nur die guten Botschaften hatten, die waren zwar natürlich ganz beliebt bei König und auch beim Volk, aber inhaltlich dann doch eher Scharlatane. Sie bereicherten sich selbst mit Prophetien, doch sie hörten nicht auf Gott. Sie redeten dem König viel mehr nach dem Mund. Und Jeremia gehörte zu der Sorte Prophet, die eher unbeliebt war. Er war unbeliebt, weil er das Wort Gottes überbrachte. Und diese Worte Gottes, die waren wirklich keine leichte Kost. Denn Gott war von seinem Volk enttäuscht. Das Volk hatte sich anderen Göttern zugewandt. Und so musste Jeremia ja diese harte Kost überbringen, die Anklagen, Drohungen, Klagen und auch die Gerichtsworte Gottes. Die musste er dann verkünden. Gott beklagt, dass das Volk ihn verlassen hat und sich nicht mehr an seine Ordnungen hält. Und so kritisiert Jeremia dann das unsoziale Handeln, Betrug, Habgier, Ausbeutung, Ehebruch. Man kann es sich also vorstellen, Prophet des Herrn zu sein und wirklich das zu verkünden, was Gott sagt, das war nicht unbedingt ein Traumjob. Jeremia selbst war auch nicht ganz freiwillig in diesen Job des Propheten hineingeraten. Er war zwar aus einer Priesterfamilie, doch die Rolle des unbeliebten Propheten, der die unliebsamen Wahrheiten verkünden muss, das hätte er sich nun wirklich nicht selbst ausgesucht. Aber noch nicht mal, weil er Angst hatte, unbeliebt zu sein, sondern vielmehr, weil er sich einfach wirklich nicht für fähig hielt. Und das sieht Gott anders und sagt ihm diesen Vers, der auch in anderem Zusammenhang bekannt geworden ist. Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Alles, was Jeremia dann in den Kopf kommt, sind Einwände. Ach, mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden, denn ich bin ja noch zu jung. Doch, ja, Gott beruft ihn. Er sendet ihn und spricht ihm zu, dass er mit ihm sein wird. Obwohl der Jeremia sich doch für so untauglich hält. Trotzdem gebraucht ihn Gott. Und das ist was, was ganz viele Berufungsgeschichten in der Bibel eint. Gott beruft jemanden, doch der denkt erstmal, wie kannst du mich nur berufen, Herr? Ich kann das doch gar nicht, nimm jemand anderen. Aber nicht nur, dass Gott sich nicht darin hindern lässt, Jeremia zu berufen, seine mangelnde Tauglichkeit ist eigentlich sogar ein Argument für Jeremia. Denn es kommt tatsächlich nicht darauf an, wie fähig Jeremia ist, sondern es kommt darauf an, dass Gott es ist, der ihn beruft und eben auch dann begabt. Da Gott mit ihm ist, wird Jeremia auch den Auftrag, den Gott ihm gibt, erfüllen können. Und ja, es ist kein einfacher Auftrag. Jeremia muss diese harten Worte Gottes überbringen. Denn Gott ist ziemlich erbost darüber, dass sich das Volk eben nicht an seine Ordnungen hält. Dass alle sich bereichern, dass die Propheten das Volk täuschen. Und vielleicht gerade, weil Jeremia sich selbst nicht für geeignet hält, Prophet zu sein, beruft ihn Gott. Nicht, dass er sich selbst für sehr fähig hielt oder mit seinem Wissen und Erfahrungen angab, zählt, sondern dass er auf Gott hört und weiß, dass er seine Kraft und alles, was er braucht, von Gott bezieht. Es kommt auf Gott an. Und damit komme ich auch auf den Predigttext, der in Jeremia 9, 22 bis 23 steht. So spricht der Herr: Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit. Der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf seinen Reichtum. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Denn er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude. So lautet der Ausspruch des Herrn. In diesem doch recht kurzen Abschnitt fallen mir zwei Teile auf. Im ersten Teil, mich um mich selbst zu drehen, ist kein guter Grund, stolz zu sein. Mich also selbst zu loben, wie großartig ich doch bin, nur um mich selbst darzustellen, ja, das kritisiert der Bibeltext. Im zweiten Teil fällt dann auf, sich zu rühmen wird nicht grundsätzlich als schlecht dargestellt. Ich darf froh und dankbar sein für das, was ich kann und auch habe, denn ich habe es von Gott empfangen. Das, was ich an Gutem habe, das habe ich von Gott. Und ich darf froh und glücklich über das sein, auch über das, was ich eben an Weisheit, Stärke und Reichtum gesammelt habe. Dieses hebräische Wort, was da steht, was dabei sich rühmen steht, das hat diesen gleichen Ursprung wie Halleluja, da steht Halal, das hat aber nichts mit dem Essen zu tun. Es geht also darum, sich nicht selbst zu loben, wie wir eigentlich Gott loben sollen, dafür, wie schlau, stark und reich wir doch sind. Aber sich rühmen schließt der Text ja eben gar nicht aus. Ich kann mich dafür rühmen, Gott erkannt zu haben. Wenn Gott mein Herr ist, dann darf ich mich rühmen. Es ist so eine Stelle, die ich mit so einem leichten, wo ich ein leichtes Augenzwinkern hineinlese, denn sie unterstellt ja irgendwie dann doch uns Menschen, dass wir uns auch gerne selbst loben und rühmen und das auch brauchen. Und Selbstdarstellung ist uns Menschen ja doch auch wichtig. Und das zeigt natürlich Social Media. Dieses Bedürfnis nach Ruhm sieht man darin ganz klar. Und gerne werden ja Erfolge auch auf Instagram geteilt. Mein Abschluss, mein neuer Job, meine Familie, mein Haus, mein Auto. Und auf LinkedIn werde ich immer dazu aufgefordert, anderen zu irgendwelchen Karriereschritten dann zu gratulieren. In unserer Gesellschaft sind wir es gewöhnt, uns selbst zu vermarkten. Und es scheint mir fast so, als wolle der Text uns augenzwinkernd sagen, ja, das ist nachvollziehbar. Und unter einer Bedingung ist das auch okay. Die Bedingung heißt, wenn ihr euch selbst rühmt, dann macht es natürlich aus den richtigen Motiven heraus. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir alle Zuspruch und Selbstvergewisserung brauchen. An dieser Stelle möchte ich einwerfen, dass es manchmal auch im christlichen Kontext so ein falsches Verständnis von Bescheidenheit gibt. So nach dem Motto, alles ist Gottes Werk, ich habe selber gar keinen Anteil. Es haut ja auch nicht ganz hin. Also zum Beispiel, wenn die Band Musik macht und danach gelobt wird, dann haben die das nicht nur gut gemacht, weil Gott sie ganz magisch mit musikalischen Fähigkeiten ausgestattet hat. Da sind viele Stunden des Übens hineingeflossen und sie dürfen dieses Lob natürlich auch annehmen. Doch dieses Lob, überhaupt dieses Lobs und der Ruhm, der soll immer auf einer Grundlage stehen, dass wir zu Gott gehören. Aus der Erkenntnis heraus, zu Gott zu gehören, also aus der Entscheidung heraus, dass der Herr mein Gott ist, wächst ein Bewusstsein dafür, nämlich die eigene Weisheit, Stärke und auch den Reichtum für andere einzusetzen. Und das ist das Motiv, aus dem heraus wir uns loben dürfen, dass Gott unser Herr ist. Und dann drehen wir uns nicht um uns selbst, um uns zu rühmen, sondern setzen das, was wir können, was wir wissen und was wir haben, für andere Menschen ein. Zur Ehre Gottes und zum Dienst an dem anderen. Und um nochmal zur Band, zu diesem Beispiel zurückzukommen, genau das ist es ja auch, wenn die MusikerInnen hier im Gottesdienst spielen. Sie setzen das, was sie wissen können und haben für andere ein. Und ich unterstelle euch mal nicht nur dafür, um ausschließlich hier Ruhm zu ernten. Gott sagt uns, was du hast, das nimm fröhlich an und bringe es zur Ehre Gottes ein. Mit Gott unterwegs sein heißt also, die eigene Weisheit, Stärke und auch die finanziellen Möglichkeiten so einzusetzen, dass daraus Güte, Recht und Gerechtigkeit entsteht. Denn diese drei Dinge, die machen Gott aus. Und in der Verbindung zu ihm zeigt er sich durch uns mit seiner Güte, Recht und Gerechtigkeit. Und wo wir uns vorher noch selbst gerühmt haben, um uns selbst gedreht und den Grund für dieses Lob nur bei uns selbst gesehen haben, können wir uns nun also dafür loben, zu Gott zu gehören. Und natürlich können wir froh und dankbar sein für das, was wir wissen können und haben. Doch wir wissen, dass der Ursprung für alles Gott ist. Dass wir ihm alles verdanken, dass er uns reich beschenkt hat. Und bei allem Lob und Ruhm oder Insta-Fame, das, was zählt, das ist Gott zu kennen und zu begreifen, was er will. Für das, was er will, gibt der Text uns Hinweise. Gott stellt sich selbst vor als einer, der Güte oder Verbundenheit, Recht und Gerechtigkeit oder Treue schafft. Dieser Text hat also ziemlich viel mit Nachfolge zu tun, denn Gott ruft uns auf, was wir haben, zur Ehre Gottes und dem Wohle der Menschen einzusetzen. Und das eben ganz verbunden mit Gott, weil er uns reich beschenkt hat. Er beschenkt uns, weil er uns liebt, und der Liebe zu ihm können wir Ausdruck verleihen, wenn wir uns nicht nur selbst loben und uns eben um uns selbst drehen, sondern das Gute, was wir empfangen haben, teilen. Also mit unserer Weisheit anderen beratend zur Seite stehen. Ich möchte allerdings da noch hinzufügen, trotzdem natürlich nicht überall ungefragt Ratschläge verteilen. Es gibt diesen einen Satz, Ratschläge sind auch Schläge, eben wenn sie ungefragt oder unqualifiziert kommen. Aber das, was wir wissen und erfahren haben, das ist ein riesiger Schatz, und das mit anderen zu teilen, ja, das ist sehr wertvoll. Mit unserer Stärke Schwächeren aufhelfen. Wer stark ist, soll eben nicht damit prahlen, so stark zu sein und andere überfahren, sondern diese Stärke nutzen, um anderen zu helfen. Mit unserem Reichtum Ärmere unterstützen. Mit einem Teil unserer Kollekte machen wir zum Beispiel genau das. Solidarisch sein und gegenseitig helfen, zum Beispiel im Stadtteiltreff oder auch, um mal hier ein Beispiel aus der Gemeinde zu nennen, wenn Mitarbeitende auf Schulungen fahren wollen und die Kosten nicht alleine tragen können. Wenn wir in dieser Verbundenheit mit Gott leben und uns rühmen, auf Gott zu hören und nach seinem Willen handeln, dann dürfte ja auch das Bedürfnis sinken, sich selbst zu profilieren, nur um das eigene Ego zu stärken. Gott sagt uns in diesem Bibeltext, kenne mich. Kenne mich und handle dann in meinem Sinn. Aus dieser engen Verbundenheit werden wir zum Segen, und auch dieses Lob, diese Anerkennung, die wir als Menschen ja auch brauchen, die steckt hier drin. Wir empfangen Segen und geben das Geschenkte weiter und entdecken darin im wahrsten Sinne Lobenswertes. Im Kern hat diese ganze Sache mit dem Gott kennen ja mit Vertrauen zu tun. Im Text steht, rühmen soll sich nur, wer klug ist oder auch anders übersetzt einsichtig ist. Klug sein, einsichtig sein heißt in diesem Fall, Gott zu vertrauen. Und damit einhergeht auch darauf zu vertrauen, dass seine Maßstäbe von Güte, Recht und Gerechtigkeit besser sind als meine. Und vor allem auch dann, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, vielleicht auch, weil ich dachte, Ruhm verdient zu haben, es aber nicht bekommen habe. Wenn das Lob und der Ruhm aus der engen Verbundenheit mit Gott entstehen, werden wir auch weniger aufgrund eines gekränkten Egos auf ein falsches Gerechtigkeitsgefühl bestehen. Nach dem Prinzip, der andere ist reicher als ich, das ist ungerecht, oder mein Ego ist gekränkt, weil die andere viel schlauer und stärker ist. Und ein gekränktes Ego kann ja auch viel Leid anrichten. Wer sich ungerecht behandelt fühlt und wenn das Selbstwertgefühl lädiert ist, dann nagt das ganz schön. Und wer will dann nicht unter Beweis stellen, dass er oder sie doch was auf dem Kasten hat und Grund hat, stolz zu sein? Schließlich steht es einem zu, Respekt zu bekommen. Der Bibeltext sagt nein, nicht aus uns selbst heraus. Was wir haben, das haben wir von Gott. Denn er ist es, der auch diese Verbundenheit, die Güte, Recht und Gerechtigkeit, Treue schafft. Nicht wir selbst. Bleibt die Frage, wie zeigt es sich im Sinne Gottes, also nach seinen Maßstäben von Güte, Recht und Gerechtigkeit zu leben? Oder anders gefragt, wie kann ich Gott denn nun kennenlernen und erfahren, was für ihn Güte, Recht und Gerechtigkeit bedeuten? Es bleibt beim Vertrauen auf ihn. Wir haben in der Bibel einige Texte, in denen sich Gott uns vorstellt. Da sagt er im Dornbusch, dass er der ist, der mit uns mitgeht und sich uns erweist. Oder in Jesus offenbart er sich als der gnädige und liebende Gott. Und unsere eigene persönliche Gottesbegegnung zeigt uns, wer Gott ist. Der mich hält, der mir den Weg zeigt. Einiges wissen wir also von diesem Gott. Doch Gott wird für uns auch immer ungreifbar bleiben. Wir können ihn gar nicht ganz genau kennen und erfassen und in eine Schublade packen. Und so ist es auch ein Stück weit bei der Gerechtigkeit. Es wird dabei bleiben, dass wir nicht alles als gerecht nachvollziehen können. Und es wird auch dabei bleiben, dass wir Gott immer wieder anklagen, weil den Schwachen in unserer Welt keine Gerechtigkeit widerfährt. Gott ist Gott, Gott bleibt der ganz andere und bleibt so, dass es für uns nicht immer nachvollziehbar ist, warum Gott nicht eingreift. Dieses Spannungsverhältnis bleibt. Der Theologe Kierkegaard sagte einmal, dass es zwischen Gott und Mensch eine unendliche Verschiedenheit der Qualität gibt. Und ein anderer Theologe noch, Karl Barth, sagte, Jesus Christus überbrückt zwar diese Distanz zwischen Gott und Mensch, aber so, dass er sie gerade unterstreicht. Das bleibt die Schwierigkeit da drin, in diesem Gott kennen. Wir sollen es, aber in Gänze werden es wir es nie können. Und das ist aber auch etwas, was uns eigentlich erleichtern kann. Denn dadurch wird deutlich, es ist wichtiger, Gott zu vertrauen, als alles bis ins letzte Detail auch verstehen zu müssen. Gott zeigt uns ja immer wieder und offenbart sich uns, wie er ist. In der Bibel durch die Erfahrungen anderer Geschwister auch in der Gemeinde oder auch durch eigene Erfahrungen. Und all das verwebt sich ineinander in ein Bild, das wir von Gott bekommen. Er zeigt uns immer wieder, dass es darauf ankommt, ihm zu vertrauen und das Leben mit ihm zu teilen. Und darüber werden wir ihn und seinen Willen besser kennenlernen. Am Anfang habe ich erzählt, dass im Jeremia-Buch Gott enttäuscht über sein Volk ist, da es sich von ihm abgewendet hat und sich um sich selbst dreht. Gottes Aufruf, vertraue mir, lerne mich dadurch kennen, ist der Schritt in die Buße für das Volk Israel. Und bei all dem Selbstbezug oder auch der Egozentrik in unserer Welt, die so vieles zerstört, ist Gott kennenzulernen der einzige Weg, von dieser Selbstbezogenheit umzukehren. Klug ist, wer Gott kennt und begreift, was er will. Das ist es, was zählt, nicht der Ruhm oder die Selbstdarstellung, vielmehr das Vertrauen auf den Gott, der Gerechtigkeit schafft. Und dabei dürfen wir dankbar sein für das, was wir haben, was wir wissen und was wir können. All das Gute nehmen wir als Geschenk von Gott und Gott freut sich über uns, wenn wir mit ihm verbunden in der Welt Güte, Recht und Gerechtigkeit mehren. Amen.